Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Ausgabe. Zugeschaltet ist wieder der Protagonist dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer, Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und zuvor langjähriger Deutschlandchef von Goldman Sachs. Ich bin Josie Müller aus der Pioneer-Redaktion, von wo aus ich Sie alle begrüße. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Müller.
Das Stichwort dieser Ausgabe lautet FIVE. Das Kürzel steht für Financing Innovative Ventures in Europe. Es geht also um die Finanzierung innovativer Unternehmen in Europa und damit letztlich um die Frage, wie das Finanzökosystem so optimiert werden kann, dass europäische Unternehmen in Europa zu globalen Champions wachsen können. Die FIVE Initiative wurde im Januar von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und seinem französischen Amtskollegen Roland Lescure vorgestellt. Erarbeitet wurde sie von einem Team, an dessen Spitze Christian Noyer, ehemaliger Gouverneur der Banque de France, und Jörg Kukies standen. Bevor wir dazu kommen, Herr Kukies, ein kurzer Blick an die Wall Street. Zum Wochenbeginn ist der Dow Jones deutlich gefallen. Die ohnehin ja relativ hohe Unsicherheit ist nochmal verstärkt worden, nachdem Donald Trump nach dem Urteil des Supreme Courts auf ein neues seinen Zollhammer geschwungen hat. Anleger sind dann lieber erstmal wieder in den sicheren Traditionshafen Gold umgezogen. Wie viel Rationalität steckt in der Volatilität dieser Tage?
Na gut, also rational ist es ja schon, dass Märkte reagieren, wenn es neue Ankündigungen gibt bezüglich Zöllen, uns erstmal eine große Unsicherheit gibt über die genaue Anwendung, über die Möglichkeit der Rückerstattung bereits gezahlter Zölle, unter welchen Rechtsregimen dann möglicherweise neue Zölle erhoben werden, wie lange die gültig sind, was die möglichen weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen rund um deren Erhebung und politischen Auseinandersetzungen um deren Erhebung sind. Also von daher ist es ja irgendwo klar, angesichts der Bedeutung von Zöllen, angesichts der möglichen Höhen, die erhoben werden, der Zahlen, die in der Diskussion von Fachleuten sind, wie viel möglicherweise zurückerstattet wird oder nicht. Das sind ja schon hohe Milliardenbeträge, zwei-, dreistellige Milliardenbeträge, die da in Rede sind. Von daher ist es ganz normal, dass die Märkte darauf reagieren. Vor allem damit reagieren, dass sie über höhere Volatilitätskennziffern artikulieren, dass die Unsicherheit erstmal gestiegen ist, weil es tatsächlich selbst von unter Fachleuten, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als sich um Zölle und deren Abwicklung zu kümmern, es einfach Unsicherheit gibt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ein zweiter Faktor, der die Märkte teilweise bei einzelnen Aktien nach unten getrieben hat, phasenweise natürlich wieder die Unsicherheit über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sind und wer die möglichen Gewinner und wer die möglichen Verlierer in möglicher stärkerer KI-Anwendung sind. Das beschäftigt die Märkte ja auch. Stichwort Software. Welche Software gehört zu den Gewinnern einer stärkeren Anwendung von KI? Wer gehört zu den Verlierern?
Ja, ganz entscheidende Fragen gerade, die Sie uns aber wahrscheinlich trotz aller Expertise auch nicht beantworten können, oder?
Ja gut, das ist ja auch wiederum, bindet sich ja in der Artikulation, dass die Volatilität / Unsicherheit gestiegen ist, weil es natürlich im Markt eine, ich würde mal sagen, Divergenz in Meinungen gibt, welche Unternehmen Gewinner und Verlierer in diesem Trend sind. Und das sieht man ja an spiegelbildlich SAP-Aktie, die erst deutlich gestiegen ist, weil viele gesagt haben, die werden Gewinner sein und dann hat sich es korrigiert, weil viele gesagt haben, möglicherweise werden sie disintermediert. Aber es gibt ja nach wie vor, und so funktionieren Märkte halt einfach, natürlich gibt keinen Konsens in der Meinung, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Die Tatsache, dass anfängliche Verluste vom Anfang der Woche inzwischen wieder ein Stück weit aufgeholt haben, zeigt ja, dass da jetzt keinerlei Panik oder sonst irgendwas herrscht im Markt, sondern dass neue Informationen eingepreist werden, dass Unsicherheit eingepreist wird, aber dass es nach wie vor eine hohe Unklarheit selbst unter Fachleuten gibt, wie die ganze Prozedur weitergeht. Also von daher finde ich, ist das als Marktreaktion eigentlich ziemlich nachvollziehbar und rational und gar nicht weiter verwunderlich, wenn man die unterschiedlichen Sektoren und Indizes und alles anguckt in ihrer Gesamtheit.
Was wir uns jetzt aber genauer anschauen, verbirgt sich hinter dem Akronym FIVE. FIVE Financing Innovative Ventures in Europe. Es ist nicht so, dass es keine europäischen Global Player gibt. Spontan fallen mir da so Unternehmen wie Spotify, Flixbus und BioNTech ein. An welche Unternehmen denken Sie so?
Ich würde da einige andere auch nennen. Also nur mal ein Beispiel rauszupicken. Celonis ist inzwischen in so vielen Unternehmen weltweit als Software- und Prozessoptimierer und Automatisierer verankert, dass man die auf jeden Fall auch mitnennen muss. Aber man könnte da ganz viele andere vielversprechende Startups und Scale-Ups aus Deutschland und Europa nennen. Mistral wird immer wieder genannt. Black Forest Labs aus Freiburg hat wirklich ein faszinierendes Geschäftsmodell. Also da kann man ganz viele Beispiele nennen.
Wobei das ja alles keine Googles, Metas und Amazons sind. Also Europa hat keine Mag 7, die alles dominieren. Oder ist der Vergleich eh unfair?
Das ist ja immer eine Frage der Relation. Also die Unternehmen, die wir genannt haben, haben alle Bewertungen im hohen einstelligen, niedrigen zweistelligen Milliardenbereich. Die Mag 7s sind alle im vierstelligen Milliardenbereich. Also von daher ist es schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Dimension. Aber natürlich auch von der Entwicklung her sind es natürlich auch Unternehmen, die viel jünger sind als die Mag 7. Also von daher ist es auch unfair jetzt zu sagen, dass wir von den Unternehmen jetzt schon realistischerweise davon ausgehen können, dass sie eine Chance haben, auf vergleichbare Bewertungen zu kommen. Aber man muss natürlich auch wieder, um die Dinge in Perspektive zu setzen, sagen, dass eine einzige Finanzierungsrunde bei OpenAI ungefähr das Volumen abdeckt, das alle Venture-, Startup-, Scale-Up-Finanzierungen in ganz Europa in 2025 abdecken. Also von daher ist die Tiefe der Finanzierungsmöglichkeiten in den USA erheblich höher als in Europa. Das muss man eindeutig als Schwäche Europas konstatieren.
Ist das einzig und allein eine reine Geldfrage oder hat das eigentlich ganz andere Hintergründe?
Letzteres eindeutig. Es ist auf der einen Seite eine Frage von mangelnder Tiefe der Kapitalmärkte, kommen wir gleich dazu, aber es ist auch eine Frage der regulatorischen Rahmensetzung. Also es ist eindeutig so, das haben uns alle Startups, Scale-Ups und Investoren in diese Unternehmen gesagt, dass Europa nach wie vor als das weniger wettbewerbsfähige, weniger attraktive Investitionsland wahrgenommen wird, weil wir hier wahnsinnig hohe regulatorische Anforderungen haben, enorm kostenintensive Berichtspflichten, restriktive Regelungen, ob das jetzt die chemische Industrie, Stichwort REACH-Verordnung, ob das jetzt die pharmazeutische Industrie, ob das jetzt die Wechselwirkung aus AI-Act und Datenschutzgrundverordnung in all ihren Verästelungen angeht, ist eine sehr breite Wahrnehmung, dass Innovation in Europa durch die rechtlichen Rahmensetzungen immer noch tendenziell eher gehemmt wird als gefördert wird. Das ist schon noch auch eine breite Wahrnehmung. Von daher ist es so ein bisschen die Henne-Ei-Frage, fehlt das Kapital, weil die Rahmenbedingungen nicht gut sind, oder fehlt das Kapital, weil die institutionellen Voraussetzungen für die Kapitalmärkte schlecht sind oder ungünstig sind? Wahrscheinlich ist die Antwort nach unseren Erkenntnissen von über 100 Gesprächen, dass beide Faktoren zu berücksichtigen sind und dass wir deshalb die Finanzierungsbedingungen verbessern müssen, aber auf der anderen Seite auch Stichwort Umsetzung des Draghi-Berichts auch enorm viel an der Wettbewerbsfähigkeit Europas verbessern müssen.
Wenn wir noch mal kurz auf die Unternehmen schauen, die es in Europa über die Grenzen hinaus geschafft haben und weltweit bekannte Namen sind, woher haben die in erster Linie ihr Geld bekommen? Das ist doch nicht immer und in aller Gesamtheit aus den USA gekommen.
Nee, es ist natürlich auch da wieder ein sehr differenziertes Bild, aber wenn man einfach mal die Gesamtheit nimmt, dann zeigt sich Folgendes. Erkenntnis Nummer eins ist, in der Gründungsphase ist der Unterschied zwischen USA und der Europäischen Union gar nicht so groß. Das heißt, die grundsätzliche Bereitschaft, Unternehmen zu gründen, ist in Europa vergleichbar gut ausgeprägt wie in den USA. Das Problem, das Europa hat, ist, dass in jeder Finanzierungsrunde, wenn man einfach mal die Skalierungsgeschichte dann von allen den Unternehmen, die gegründet werden, nimmt und guckt, erste Finanzierungsrunde, zweite, dritte, vierte und so weiter, bis hin zum Börsengang alles weiterverfolgt, dann geht die Schere zwischen Europa und USA zu Lasten Europas und zugunsten Amerikas immer weiter auf, je höher die Finanzierungsvolumina sind. Das zweite ist, in den europäischen Finanzierungsrunden nimmt der europäische Anteil prozentual gesehen an den Finanzierungen, je größer die Finanzierung wird, ab. Und der kanadische, amerikanische, teilweise sogar chinesische Anteil nimmt zu. Das heißt, die Fähigkeit europäischer Kapitalsammelstellen, europäisches Wachstum zu finanzieren, vermindert sich, je größer die Finanzierungsrunden werden. Und das ist natürlich ein Problem.
Und damit schauen wir jetzt mal genauer auf diese Initiative, an der Sie ja einen ganz bedeutenden Anteil haben. Die Ausgangslage ist wie beschrieben, Startups und Scale-Ups haben es bislang echt schwer, wenn es um das große Wachstum geht und das Geld, das dafür benötigt wird. An welchen Stellen genau soll Five da jetzt ansetzen?
Der wesentliche Faktor, auch dazu gibt es enormen Konsens zwischen allen Beteiligten am Markt, ob das jetzt Wissenschaftlerinnen und wissenschaftliche Forscher sind, ob das jetzt Investoren oder die Unternehmen sind. Das Kernproblem ist, dass unsere Rentensysteme kein Kapital akkumulieren, wie es die amerikanischen, kanadischen, australischen, auch japanischen Systeme machen. Das ist einfach ein ganz großes Defizit. Der Hauptgeldgeber für amerikanisches, kanadisches Wachstumskapital sind Pensionsfonds, die die Pensionen von Lehrerinnen und Lehrern, Feuerwehrleuten, Polizisten, Ingenieuren, Fabrikarbeitern und so weiter, Automobilfachkräften über Beiträge der Beteiligten zukünftigen Rentnerinnen und Rentner finanzieren. Die legen einen ordentlichen Teil in den Aktienmarkt an, viel höher als es in Deutschland der Fall ist. Und diese sogenannte Säule 2, die betriebliche Altersvorsorge, und die Säule 3, die private Altersvorsorge, ist in Europa erheblich weniger ausgeprägt als in den Ländern, die stärkere Märkte für Wachstumsfinanzierung haben, die tiefere Märkte für Wachstumsfinanzierung haben. Die gute Nachricht ist, es ist kein grundsätzliches Problem Europa versus USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Es gibt drei tolle Beispiele, wie es in Europa funktionieren kann. Die sind Schweden, gehen wir in unserem Bericht sehr ausführlich drauf ein, Dänemark und Niederlande, die alle wirklich super gut funktionierende, die Rentnerinnen und Rentner auch sehr gut ausstattende Systeme von betrieblicher und oder privater Altersvorsorge haben.
Nun sind das ja aber nicht die einzigen Punkte, die auf der Liste stehen. Es geht auch um Fragen wie die der Finanzmarktregulierung.
Absolut. Ich sage nicht, dass es das einzige ist, aber das war mit Abstand der Punkt, der am meisten genannt wurde. Und das Beispiel Schweden zeigt, dass auf der einen Seite die erzielten Renditen und damit die Rentenhöhen auch von Schwedinnen und Schweden, die relativ niedrigere Einkommen haben, dadurch enorm gestiegen ist, dass das Geld in der zweiten und dritten Säule und in Schweden auch in der ersten Säule mit Renditen von 7-8% über Jahrzehnte hin angelegt wurde und deshalb durch den Zinseszinseffekt auch Wohlstandserfolge erzielt wurden. Aber für unseren Bericht relevant, Schweden hat mehr Börseneinführungen gehabt als Deutschland, Frankreich und Italien zusammen in den letzten 10 Jahren. Das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und wenn Sie sehen, wie viele Unternehmen in diesem schwedischen Markt dann erfolgreich geworden sind und Investoren in diese Unternehmen dann wiederum investiert haben, dann sieht man, dass dieser Zweit- und Drittrundeneffekt enorme Kraft entwickeln kann. Aber Sie haben völlig recht, es ist nicht der einzige Effekt. Die Frage öffentliches Geld, wie kriegen wir das bestehende private institutionelle Geld in Europa mobilisiert, ist natürlich auch eine sehr wesentliche Frage in unserem Bericht. Und auf diese Punkte können wir natürlich auch gerne eingehen.
Ich wollte schon gerade fragen, wie das zu schaffen ist.
Ja, also Punkt 2 neben diesem ganzen Systemthema, dass wir stärkere betriebliche und private Altersvorsorgesysteme brauchen, ist eine hohe Anerkennung der europäischen Systeme von öffentlicher, privater Partnerschaft. Wir haben enormes Lob in unseren Gesprächen mit der Community gehört für den Europäischen Investitionsfonds, die Europäische Investitionsbank, für KfW Capital, für BPI France, deren Zusammenarbeit, deren intensive Kooperation als Beispiele dafür, dass es funktionieren kann, dass öffentliche Geldgeber agieren wie private mit Renditezielen und einer sehr guten Fondsauswahl und dadurch, wie beim Zukunftsfonds in Deutschland, 10 Milliarden ins Ökosystem, viel Gelder in Deutschland beispielsweise über die KfW in Fonds geht, die wiederum Expertise haben, Wachstumsfinanzierung in Unternehmen zu machen. Also das wird deutlich positiv gesehen.
Nun ist es ja nicht die erste Bemühung, junge, innovative Unternehmen in Europa über die Grenzen hinaus groß zu machen, während man sie hier hält und nicht abwandern lassen muss. Was aber ist denn anders an dem Plan, den Sie jetzt zusammen ausgearbeitet haben? Was ist neu? Was hat bislang gefehlt? Was hatte man bislang so nicht?
Ja, also wir entwickeln halt ein Gesamtkonzept und haben diese Empfehlungen gesammelt. Da kommt dann zusätzlich zu den Punkten Reformen der Alterssicherungssysteme, mehr Kapitalmarktorientierung. Zweitens Ausbau der öffentlichen Finanzierungssysteme als Punkt 3 noch hinzu, Stärkung der öffentlichen privaten Partnerschaft. Frankreich hat es vorgemacht, der sogenannte Plan TB hat es inzwischen geschafft, zweistellige Milliardensumme von privaten Kapitalgebern dadurch zu motivieren, in Wachstumsunternehmen zu investieren, indem der Staat gesagt hat, wir beschränken uns nicht darauf, in dem Fall über BPI France direkt zu investieren, sondern wir setzen auch positive Rahmenbedingungen steuerlicher Art, regulatorischer Art, Finanzmarktregeln werden vereinfacht, dass mehr privates Geld auch in Wachstumsunternehmen fließen kann. In Deutschland hat es ja als eine der letzten Maßnahmen der Ampelregierung Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck mit der sogenannten WIN-Initiative lanciert, wo ein vergleichbarer Ansatz gewählt wurde. Und es ist sehr gut, dass die neue Bundesregierung diesen Ansatz sehr intensiv und offensiv vorantreibt und sagt, da gibt es überhaupt keine Unterschiede zwischen dem, was die Ampelregierung und die jetzige Regierung will. Wir treiben diese WIN-Initiative voran. Das Standortfördergesetz ist ja schon verabschiedet worden jetzt in dieser Legislaturperiode mit enormen Verbesserungen für Startups und Scale-Ups und deren Investoren. Und das führt jetzt schon dazu, dass die Privatwirtschaft mehr in das Ökosystem von Wachstumsfinanzierung reinsteckt. Und das muss natürlich jetzt europäisiert werden, weil eine der Erkenntnisse, die wir haben, es gibt keine deutschen Fonds zur Investition in Startups und Scale-Ups. Es gibt keine französischen, es gibt keine schwedischen. Alle Geldsammelstellen, die sich darauf spezialisieren, in Wachstumsunternehmen zu finanzieren, haben mindestens mal einen europäischen Ansatz, wenn nicht sogar einen globalen Ansatz. Das heißt, wir müssen da aus dem nationalen Denken rauskommen und europäisch denken.
Ist es aber nicht so, dass uns Frankreich schon um einiges voraus ist, was die Start-up-Förderung betrifft, gerade so im technologischen Bereich?
Das war ja auch in der Ankündigung der WIN-Initiative mit drin, dass wir in dem Fall absolut anerkennen, dass Frankreich mit dem sogenannten Plan TB, der genau diese Sachen schon vor Jahren umgesetzt hat, uns voraus ist. Das muss man neidlos anerkennen. Und das hat auch dazu geführt, dass in Paris auch viele Sachen passiert sind. Davor war vielleicht Berlin ein bisschen im Lead, dann kam Paris. Also das ist einfach, ich würde mal sagen, ein gesunder Wettbewerb. Ja, München holt jetzt wahnsinnig auf mit vielen Technologieunternehmen im Startup-Bereich. Die TU München hat da Enormes geleistet, die RWTH in Aachen und so weiter. Also da tut sich einfach was. Und das muss man jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, die einen sind vorne, die anderen sind vorne, sondern wenn Frankreich und Deutschland beide sich in eine hohe Priorität setzen, dann befruchtet es ja gegenseitig, man lernt voneinander und das ist ja durchaus positiv.
Was kann Frankreich denn von Deutschland lernen diesbezüglich?
Wir haben ja jetzt steuerlich viel umgesetzt. Wir haben beispielsweise in Deutschland jetzt ein Programm gemacht, um Beteiligung von Mitarbeitern an ihren Unternehmen steuerlich attraktiver zu machen. Im Standortfördergesetz sind ja ein paar Sachen drin, die es leichter machen, Kapitalsammelstellen auszustatten. Wir haben es beispielsweise geschafft, den Gründern von Unternehmen mehr Möglichkeit, ihren Einfluss auch in größeren Finanzierungsrunden zu behalten. Also von daher würde ich mal sagen, befruchtet man sich da gegenseitig und man muss da jetzt gar nicht aufrechnen, was der eine besser kann oder der andere. Ein Punkt, den ich nochmal erwähnen will, was wir zusammen nur hinkriegen, ist das sogenannte 28. Regime. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir noch eingehen sollten, weil wir formulieren in unserem Papier ein Konzept dafür, dass jedes Unternehmen in Europa von der Gründung bis zum Börsengang sich optionieren kann, eine europäische Rechtsform, die dann in allen 27 Mitgliedstaaten gleichmäßig gilt, die sehr investitionsfreundlich, die sehr innovationsfreundlich, die sehr wachstumsfreundlich ausgelegt ist und vor allem keine nationalstaatlichen Besonderheiten haben darf, von der Gründung bis zu den Wachstums- und Finanzierungsrunden in einer Rechtsform sich bewegen kann, damit perspektivisch Expansion in ganz Europa bewerkstelligen kann und dieses ganze Erfolgsmodell, dass die Unternehmen, die es geschafft haben, trotz Hindernissen geschafft haben, sollen die jetzt schaffen in der Rechtsform, die es ihnen tatsächlich erleichtert, höhere Finanzierungsrunden zu kriegen.
Wie sieht das dann umsetzungstechnisch aus? Genau genommen ist die Five Initiative ja erstmal nur eine Empfehlungsliste, aber wie schnell kann sowas in die Praxis gehen und was gibt es vor allem auch schon an Fundament?
Um Ihnen einfach mal zwei Beispiele zu nennen, das Bundesfinanzministerium hat jetzt schon einen Gesetzesentwurf gemacht, wie die Säule 3 unseres Rentensystems steuerliche Anreize geben kann für alle Bürgerinnen und Bürger, die jetzt schon mit Aktiensparplänen für ihre Rente vorsorgen wollen, beispielsweise. Die Ministerin für Arbeit und Soziales hat ein Gesetz gemacht, das sehr gut ist und in der Öffentlichkeit sehr gut ankommt, wie wir die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland stark fördern können. Wir waren super glücklich, dass in Davos die Präsidentin der EU-Kommission angekündigt hat, dass die Europäische Kommission eine Initiative machen wird, um eine sogenannte EU Inc. umzusetzen, die im Prinzip alles, was wir vorschlagen, konzeptionell beinhaltet. Ja, also Gründungsmöglichkeit online, Gründungsmöglichkeit innerhalb von 24 Stunden, eine Rechtsform, die dann auch weitere Finanzierungsrunden auf paneuropäischer Basis erlaubt, in der Rechtsform, mit der man mit einem Unternehmen in ganz Europa agieren kann, ohne Hindernisse. Das wäre ein tolles Konzept, wenn das tatsächlich zur Umsetzung käme.
Besteht aber nicht die Gefahr, dass solche Programme oder Maßnahmen am Ende nicht nur eine Wachstumshilfe sind, sondern ja vielleicht auch so eher verdeckt zu einer Art industriepolitischen Dauersubvention werden?
Also in unseren Vorschlägen sind keine Subventionen drin. Wir haben alle möglichen Förderinstrumente. Also beispielsweise, wir finden es gut und richtig, dass die KfW Capital, BPI Fonds, der EIF, die polnische Förderbank investiert in Startups. Aber sie investiert dadurch, dass sie Fonds, die nach rein privatwirtschaftlichen Kriterien anlegt, in das europäische Startup-Ökosystem investiert. In allen drei Fällen, BPI, KfW Capital und EIF, haben die jeweiligen Fonds im Endergebnis für die Steuerzahler Gewinne erzielt. Also es ist keine Subvention. Eine der Punkte, die ganz wichtig ist, was viele Startups und Scale-Ups uns gesagt haben, macht uns das Gewinnen öffentlicher Aufträge einfacher. Es ist immer noch so, dass etablierte, eingeschriebene Unternehmen bevorzugt werden in der Vergabe öffentlicher Aufträge, dass die bürokratischen Anforderungen zur Auftragsvergabe oft so hoch sind, dass es Startups und Scale-Ups gar nicht erfüllen können. Öffentliche Auftragsvergabe ist nicht nur gut für die Cashflows der Startups und Scale-Ups. Sie sind auch ein Zeichen für Investoren, dass ein Unternehmen ernst zu nehmen ist, weil es öffentliche Aufträge kriegt. Oft führt ein öffentlicher Auftrag dazu, dass privates Kapital motiviert wird, dann in das Unternehmen zu investieren. Also das sind die ganzen Sachen, die gefordert werden. Zusätzlich gute steuerliche Rahmenbedingungen, die Investitionen fördern, die Wachstum fördern, die Aktieninvestitionen fördern. Das hat wirklich kein einziger der Beteiligten eine Subvention verlangt. Das ist eigentlich auch ermutigend, sondern eher wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.
Naja, Subventionen sind ja als solche nicht immer klar deklariert, aber letztlich genau das, deswegen hatte ich so gefragt.
Ja, aber wenn ein Staat sagt, wir geben Aufträge auch an kleine, junge Unternehmen, dann ist es ja keine Subvention, weil das kleine junge Unternehmen muss sich ja auch durchsetzen gegen die Etablierten, die in Konkurrenz stehen. Ja, also von daher ist das jetzt keine Wettbewerbsverzerrung, Subvention oder sonst was, sondern alle sind bereit, fairen Wettbewerb zu machen. Keiner sagt, ihr müsst jetzt Steuergeld in das Unternehmen gießen, sondern wollen einfach, wie es auf Neudeutsch heißt, Level Playing Field, will heißen faire Chancen in fairem Wettbewerb, nicht mehr und nicht weniger.
Heißt im Umkehrschluss, dass wir diesen fairen Wettbewerb mit Blick auf junge Unternehmen bislang nicht haben?
Da gibt es eindeutige Anhaltspunkte, wobei uns wurde sehr oft gesagt, ein großes Lob für Boris Pistorius wurde sehr oft gegeben, weil viele Unternehmen in dem Defense Tech, also in den jungen Verteidigungsunternehmen, sagen, dass die neuen Vergaberichtlinien für militärische Beschaffung jetzt schon eine Wirkung haben und dass Startups und Scale-ups in dem Bereich der Rüstungsindustrie jetzt schon erheblich bessere Chancen haben, um Aufträge zu konkurrieren, als es noch vor 2, 3 Jahren der Fall war. Also der Trend geht in die richtige Richtung.
Welche Erfolge im größeren Stil könnten wir denn, wenn das alles, was Sie beschrieben haben, in die Umsetzung gekommen ist, in 5 Jahren sehen?
Also die Impulse, die jetzt da sind aus den verschiedenen Mitgliedstaaten, dass jetzt das BMF einen Vorschlag gemacht hat, wie wir eine kapitalmarktorientierte Säule 3 private Altersvorsorge stärken können, dass das Arbeitsministerium einen Vorschlag gemacht hat, wie wir die Betriebsrenten stärken können, sogar schon im Bundestag und so weiter. Also da gibt es ja echte Fortschritte. Dann hat die Kommissionspräsidentin ja einen tollen Vorschlag gemacht zu EU Inc. Und wenn das alles umgesetzt wird und dann noch andere Länder mitmachen, dann könnte tatsächlich auf der einen Seite ein hoher Betrag zusammenkommen über die Altersvorsorgesysteme und auf der anderen Seite aber auch die Rahmenbedingungen sich verbessern. Und die Staats- und Regierungschefs werden sich ja jetzt bald nochmal treffen, um Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Und da ist das ganze Thema Wachstumsfinanzierung, Startup, Scale-up ja ganz vorne mit dabei.
Noch eine kritische Frage, die ich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Initiative vernommen habe. Wie schmal ist der Grat zwischen industriepolitischer Abschottung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit, wenn sich Europa so gezielt bündeln soll?
Na gut, also ich glaube, Europa wird sich stärker und stärker bewusst, dass wir eine industrielle Wettbewerbsfähigkeit brauchen, wenn wir geopolitisch überleben wollen. Also von daher ist das ganze Thema, wie stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, ja ein sehr konkretes Thema, wie wir unseren Unternehmen es möglich machen, in dem globalen Wettbewerb um Märkte, sowohl unsere eigenen als auch die Exportmärkte, auf denen sie bestehen müssen, müssen wir die ja ins Rennen schicken mit einer Rahmenbedingung, die vergleichbar sind mit ihren Konkurrenten aus USA, China, Indien, Südostasien, Lateinamerika und so weiter. Das muss ja alles kooperativ. Wir haben ja viel über Handelsabkommen gesprochen und Freihandel und Absenken von Handelsbarrieren in den Ländern, die das mit uns machen wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in Europa unsere Hausaufgaben machen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie stärken, damit sie im globalen Wettbewerb mithalten kann.
Zum Schluss noch adressiert an die Skeptiker oder gar Pessimisten. Was sagen Sie denen, die meinen, dass der Innovationszug für Europa ja längst abgefahren sei und für uns überhaupt nicht mehr aufholbar?
Das ist absolut falsch. Also die ganzen vielen Beispiele von tollen, hochgradig innovativen Unternehmen, wenn Sie sehen, was Siemens, SAP und viele andere im ganzen Bereich KI und Software und Industrieautomatisierung hinkriegen, wenn Sie die Startups und Scale-ups, wir haben ja ein paar genannt, das ist alles Weltklasse. Also unser Mittelstand ist in so vielen Bereichen Technologieführer in verschiedenen Bereichen. Das ist absolut, aus meiner Sicht, absolut Quatsch zu sagen, dass Europa sich da verstecken muss. Wir haben so viel tolle Innovation, so viele Beispiele. Wir müssen nur diese ganzen Kräfte noch wesentlich stärker mobilisieren. Wir müssen diese Kräfte stärken. Wir müssen das Umfeld schaffen. Und dann wird Europa auch sehr stark bleiben.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Cookies.
Vielen Dank.
Damit war es das für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Dabeisein. Wir hoffen, Sie sind mit uns zurück in der letzten Märzwoche. Melden Sie sich bis dahin gern mit Ihren Fragen. Auch die werden wir hier beantworten. In jedwedem Fall freuen wir uns aufs nächste Mal. In diesem Sinne, bis dahin.
Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Cookies.